Wir sind in der Apollos-Geschichte, Kapitel 5. Und Sigi hat letzte Woche die Popokarte gehabt und hat Verse 1 bis 11 gemacht. Die schweren Verse. Und ich habe dann auch gedacht, gut, das können wir hinter uns lassen und wir ziehen weiter mit Angenehmes, aber ich sehe, dass irgendwie das Thema doch noch nicht zu Ende ist. Und das bestätigt das Wort, nicht, dass ihr denkt, ich wäre hergekommen, um euch irgendeine Weise anzumachen oder unter Druck zu setzen oder die Aufgabe hätte, euch zu prüfen in eure Integrität. Was ich gut finde mit dem Wort Gottes, ist, dass es uns nicht loslässt, bis es das getan hat, wozu Gott es ausgesandt hat. Und das ist uns zu heiligen. Und ich glaube, dass Ananias und Sapphira allerdings bedeutet, Ananias hat, Sigi, euch das gesagt, Ananias bedeutet, Gott ist gnädig. Vielleicht hat Ananias gedacht, Gott ist gnädig zu mir, Gott wird gnädig zu mir sein in meinen Betrug. Und Sapphira ist die Schöne. Ich bin die Schöne. Und Sapphira hat ja ihr Image gepflegt. Sie wollte so tun, als ob sie frommer ist, als das, was sie eigentlich war. Namen haben oft, nicht immer, eine viel tiefere Bedeutung, als man meint. Aber mittendrin in diese Zeit, wo die Urgemeinde gegründet wird und die Urgemeinde ganz radikal Gott sucht mit aufrichtigen Herzen und Gott lässt es ihnen auch gelingen, wie in Sprüche steht, den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen und denen gelingt die Nachfolge. Dennoch hat der Heilige Geist es so zuvor bestimmt, dass diese Geschichte mittendrin ist, Zeichen des Elend, das Elend in Menschen, das Elend in uns. Und diese Sünde gegen den Heiligen Geist, denn sie haben versucht, den Heiligen Geist zu betrügen. Und das ist ja das Problem. Warum habt ihr versucht, den Heiligen Geist zu betrügen? Sagt nicht Gott, sagt nicht Jesus, der Heilige Geist, der uns begleitet, der um uns ist und in uns ist und unser Herzen erforscht und genauestens weiß, wie es in uns ist. Er weiß besser als wir. Deswegen sagt Onkel David, prüfe du mich und zeige du mir, wie es in mir ist, da ich das sowieso nicht blicke. Und wenn wir so eine Herzenshaltung haben, so hat Gott schon eine gute Chance, uns zu heiligen und in sein Ebenbild zu verwandeln. Ananias und Sapphira waren aber nicht so. Und das sagt mir, dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn wir solche Menschen begegnen, wenn solche Menschen sich für eine gewisse Zeit auch in unserer Mitte aufhalten. Da sollten wir nicht schockiert sein. Da, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch und die Gemeinde erfüllt wurde und die Qualität der Gemeinschaft der Gemeinde untereinander und mit Gott so war, vielleicht wie noch nie zuvor und auch könnte sein noch nie danach. Offenbarten sich aber auch mittendrin in der Gemeinde ganz schlimme Dinge. Die frommen Streber sind immer da. Warum schneide ich es nochmal an? Weil es hier eigentlich weitergeht mit demselben Thema. Es geschahen aber viele Zeichen, Vers 12, entschuldigt, von Kapitel 5. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder, also Ananias und Sapphira, in ihrer Haltung konnten Gott nicht verhindern und sein Wirken. Das veränderte die Situation für Gott nicht. Es gibt keinen Mensch, der sich im Weg stellen kann bei Gott. Gott duldet das für eine gewisse Zeit, aber sein Reich und die Menschen, die er sucht, sind ihm so wichtig, dass er nicht zulässt, dass fromme Spinner ihm seinen Dienst, sein Wirken verhindern oder zerstören. Das lässt er nicht zu. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Es geht weiter mit diesen Singen. Es ist oft so, dass wir tendieren dazu, was ja auch nicht vollkommen falsch ist. Wenn Sachen nicht so laufen, wie wir uns das wünschen und das Hemd ein bisschen und die Freiheit im Heiligen Geist ist nicht so, wie wir uns das wünschen, die Inspiration fließt, da ist doch bestimmt ein Sünder da, der uns die ganze Sache vermiest, oder? Das denken es oft da. Und es ist ja nicht unberechtigt, denn wir sollen ja Acht aufeinander haben, dass da keiner ständig ganz bewusst Mist baut und in der Sünde lebt. Das betrübt schon die Gemeinschaft und der Heilige Geist ist auch traurig. Aber es verhindert Gott nicht. Wir müssen dranbleiben und glauben und du sollst dennoch, Herr, segne uns, decke diese Dinge auf. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmutig beieinander. Nicht nur zu Hause, aber sie hatten nun ihr Gottesdienstraum und sie waren einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner ihnen zu nah zu kommen. Wer sind diese anderen? Ich habe also viel nachgelesen und nachgedacht und die Zusammenhänge gesucht hier. Ich glaube, dass die anderen sind diejenigen, die ja nicht zum Volk gehören. Denn hier steht, doch das Volk hielt viel von ihnen. Die anderen sind diejenigen, die in diesem Kapitel wieder mal im Mittelpunkt stehen. Die Sadduzäer und die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Also diejenigen, die nach außen wie Ananias und Sapphira eine äußere Form der Frömmigkeit hatten, die unerträglich ist, oder? Habt ihr so mit Menschen zu tun, die immer dies vermitteln wollen, I am holier than thou. Ich bin heiliger als sie oder als du. Interessant zu sehen, guck mal, was hier eigentlich zwischen den Zeilen zu lesen ist. Von den anderen aber wagte keine, ihnen zu nahe zu kommen. Warum? Die Gemeinschaft war so stark, der Geist Gottes war so stark, die Vollmacht, hier ist ja auch die Rede von der Vollmacht der Apostel, war so stark, das Wort wurde so klar verkündigt, das Licht Gottes war so da, die Erkenntnis war so stark und das Wirken des Heiligen Geistes durch die Gaben war so stark, so dynamisch, dass Menschen, die nicht im Licht wollten mit ihrem Leben, die Heuchler, es nicht wagten, ihnen zu nahe zu kommen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Das Volk aber auf kindische Weise ganz natürlich, sie fanden das, sie haben sich nicht alle bekehrt, aber sie fanden das schön, was die Christen da, die hatten Freude dran, die waren nicht eifersüchtig und sie sind nicht ausgewichen. Das sind also hier wieder Heuchler wie Ananias und Sapphira. Der Heuchler scheut immer. Kannst du ihn beobachten in der Gemeinde? Er scheut immer die Gemeinschaft mit geistlichen Menschen. Er geht immer zu den Schwachen, zu den Halbbekehrten, zu den ganz Neuen. Immer. Er wird nie Gemeinschaft suchen mit Menschen, die mittendrin in der Gemeinde leben und geistlich leben, geistlich denken. Er zieht sich zurück, wie hier geschildert. Und sie wollten mit den Jüngern nichts zu tun haben, weil die Jünger ja im Licht lebten. Die Pharisäer und Sadduzäer waren ja Sekten. Und es gab unter den Pharisäern, wir lesen ja immer wieder über Jesus und die Pharisäer. Die Pharisäer waren nur ein Teil der Priesterschaft. Der hohe Propriester war unter normalen Umständen nicht nur ein Pharisäer, sondern ein Sadduzäer. Und die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Und hier ist das Problem auch Wunder. Sie glaubten nicht an Wunder. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Sie waren gesetzlich sehr gebunden am Wort. Und sie hatten Probleme mit der Auslegung des Wortes. Sie klebten ein Stück an der Buchstabe. Und sie waren intellektuell und politisch ausgerichtet. Der Pharisäer war geistlicher. Deswegen ist es ja auch Nikodemus, der zu Jesus kommt. Die Pharisäer glaubten an das Übernatürliche. Sie glaubten an Heilung. Also es waren zwei Gruppen da, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun hatten. Und es ging auch um Macht, ständig da im Tempel. Also die Pharisäer und die Sadduzäer waren Heuchler und davon die Sadduzäer bekannt auf besondere Weise in ihren heuchlerischen Wesen, wie Ananias und Sapphira. Sie hatten alle eine gestörte Beziehung zu Gott. Sie waren unsicher in ihrer Beziehung zu Gott. Aus diesem Grund standen sie unter dem Zwang, geistlicher zu sein als die anderen. Sie taten es, um ihren Selbstwertgefühl zu stärken. Imagepflege. Sie strebten nach einer äußeren Form der Geistlichkeit und Erkenntnis, um andere zu imponieren. Ich habe mir das aufgeschrieben, habe mich hingesetzt und einfach gesagt, Gott, erklär mir doch mal, wie die Eigenschaften eines Pharisäers sind. Dann ist es so wichtig, dass wir den Pharisäer in uns erkennen, aber auch Pharisäer um uns herum, die ja manipulieren und Ärger machen. Sie streben nach einer äußeren Form der Geistlichkeit und Erkenntnis, um andere zu imponieren. Sie hatten es gern, die Pharisäer, wenn Menschen staunten über ihre Geistlichkeit und Erkenntnis. Jesus bestätigt das auch äußerlich. Eure langen Kleider und eure Glocken und eure Liturgie, das stinkt zum Himmel. Und er hat da heftige Worte gebraucht. Es ist zum Kotzen. Die Schale ist weich. Und innen drin ist nur Verdorbenheit, ist der Tod. Und sie liebten das, wenn andere Menschen staunten über ihre Geistlichkeit und ihre Erkenntnis. Heuchelei ist ein Trieb oder ein Streben nach etwas, was man innen drin nicht hat. Der Heuchler ist eigentlich ein armer Mensch, will es aber wegen sein Stolz nicht zugeben. Er ist oberflächlich und ergänzt sein Verlangen oder ist es eine Form von Ersatz für ihn, seine Frömmigkeit nach außen zu leben, um andere zu imponieren. Der Heuchler meint, alle andere täuschen zu können. Er ist überzeugt von seiner Täuschungskunst. Er glaubt, dass andere das nicht sehen. In Wirklichkeit aber sieht der aufrichtige, geistliche Mensch, dass es nur Imagepflege ist. Eine Form von geistlicher Konkurrenzkriegsführung. Komplizierter Satz. Aber es ist ein Kampf. Der Heuchler, der Pharisäer, kämpft um sein Image. Er ist richtig gebunden, es ist ein Trieb. Es ist eine schlimme, finstere Bindung, bin ich von felsenfest überzeugt. Es ist teuflisch. Der Heuchler kämpft und akzeptiert zu werden in seine äußere Form der Frömmigkeit. Es ist ein Trieb, das sehr schwer ist, im Griff zu kriegen und sehr schwer zu bekennen, weil der Heuchler besessen ist von seiner Selbstgerechtigkeit und Stolz. Im Geheim aber macht er vernichtende Urteile über andere, denn er ist selbstgerecht, der Heuchler. Und das waren die Pharisäer. Und das war auch Ananias und Saphiras Problem. Wir sehen aber, dass die Apostel weiterhin dennoch, und das ist für mich ermutigend, wieder zurück zu Sprüche 2, ich glaube es Vers 4 oder so, den aufrichten lässt Gott das Gelingen, nicht nur in sein persönliches Leben, aber als Gemeinde. Wenn wir aufrichtig sind, das ist alles, was Gott von uns verlangt. Nicht Perfektion. Gott mag keine glatte Christen, die nach außen hin irgendwo so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ich bin hier, weil ich hilfbedürftig bin, und zwar in großen Maß. Ich bin total abhängig von Gott. Und ich habe kein Problem, ich kann ohne Gott nicht leben. Und ich will auch nicht ohne Gott leben. Ich brauche ihn. Ohne Gott vergehe ich. Ohne Gott ist für mich alles hoffnungslos, das kann ich bekennen. Ich hatte eine liebe Schwester heute, die ihre Bekehrung bei mir nochmal festgemacht hat. Und das war, sie hatte gesagt, ich komme für eine halbe Stunde, ich wusste nicht, was sie wollte. Aber ich dachte, es waren eher Sorgen. Sie war aber bewegt, Gott hat ihr Herz bewegt, sie wollte das, was sie innerlich für sich getan hat, und zwar sie hatte sich für Jesus entschieden, sie wollte das bekennen und sie wollte das mit jemand, also öffentlich tun, sie wollte es bekennen, sie glaubte und nun hatte sie diesen Verlangen und das ist ein Zeichen dafür, dass wahre Glaube bekennen muss. Ich empfinde ganz stark für Christen, die in Ländern leben, wo es schwer ist. Politisch schwer oder aber auch von der Kultur her schwer, sich zu Jesus zu bekennen. Da, wenn man das tut, verliert man alles. Man wird ausgestoßen. Und das ist ein Wahnsinnsdruck. Oder Papa und Mama und Geschwister zu verlieren, nur weil man an Jesus glaubt. Naja, und dann gibt es ja auch Geheimchristen. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Christen gibt, die ihr Glaube geheim halten. Das will ich nicht, das würde ich nicht sagen. Es wäre, glaube ich, ungerecht und nicht richtig. Aber der Glaube von Natur her, der wahre Glaube bekennt. Deswegen steht, wer glaubt und bekennt, wird selig. Warum? Nicht, dass ich Werke tun muss, bekennen muss, um erlöst zu werden, das wäre Werkgerechtigkeit. Das kann nicht sein, das widerspricht alle geistlichen Aussagen des Wortes Gottes. Nein, das, was da steht, ist eigentlich das lebendige Glaube. Dann es gibt ein Glaube, das tot ist, das sagt uns Jakobus. Dann ist dein Glaube tot. Er sagt nicht, du hast keinen Glaube, er sagt nur, dein Glaube ist rein intellektuell. Gott haucht Leben in Adam und Eva. hinein. Es muss verbunden werden mit einer Wiedergeburt, eine Geburt aus dem Geist Gottes. Der Geist muss da hinein in den Menschen. Und dann, wie im Tal der toten Knochen, der Geist bringt Leben. Also, ich glaube, wie gesagt, schon, dass es Menschen gibt, die schweigen, weil es schwer ist. Aber irgendwann kommt das. Paulus sagt, ich kann das nicht zurückhalten. Das gibt dieses innere Muss. Oh, ne? Dieser Trieb, diese Dynamik, die aus dem Geist Gottes kommt. Und irgendwann, und gut, zurück zur Situation. Die Schwester war ja so süß. Und ich sage, ja, Peter, ich kann nicht richtig beten. Ich habe noch nie laut gebetet. Ich habe gesagt, aber du, wenn du jetzt gekommen bist, um zu bekennen, dann musst du das doch formulieren. Ne? Das ist doch dein Wunsch. Komm, ich bete mit dir, dass der Heilige Geist über dir kommt und dir hilft und in dir betet. Und da haben wir unsere Augen geschlossen und haben gebetet. Und dann wurde ihr Gesicht ganz rot. Die Tränen kamen an die Wangen. Ich übertreibe nicht, an den Wangen runter. Und plötzlich hat sie mit solche eine Offenheit, mit solche eine Klarheit und Präzision ihre Vergangenheit und ihr Elend dargestellt. Ich habe gestaunt. Ich dachte, ne, und wir kommen ja alle, viele von uns, weit her und haben schlimme Dinge getan. Aber es kam alles raus. Alles raus. Und sie hat so inspiriert. Mann, ich hätte als 30-jähriger Gläubiger ich hätte nicht so gut beten können. Alle fromme Spinner, allen Druck von außen und in der Gemeinde können das, was der Heilige Geist in unsere Mitte tun will, nicht widerstehen. Deswegen steht hier Vers 14, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. Guck mal, es gab diejenigen, die sich distanziert. Denen war das zu heftig, zu radikal. Das war zu viel Licht. Die fühlten sich bloßgestellt. Diese Schwester, die stellte sich bloß auf eine Weise. Sie war korrekt und sauber und rein, aber sie war so konkret, so auf den Punkt gebracht. Sie hatte Erkenntnisse. Mann, da habe ich 20 Jahre gerungen. Und dahin zu kommen, wo sie heute Nachmittag war. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, das kann nicht verhindern, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, so dass sie den Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Wir fügen diese zwei Verse zusammen sehr schnell und meinen, aber ich stelle es in Frage, ich will hier ganz nüchtern sein. Heißt das, steht das hier, dass als Petrus vorbeiging und sein Schatten auf Menschen fiel, dass sie gesund wurden? Steht gar nicht da. Ich sage nicht, dass Gott das nicht tun kann. Ich sage auch nicht, dass Gott durch Schweißtücher, die verkauft werden, Menschen heilen kann. Ich kenne einen Gott, der so barmherzig ist, der bereit ist, alle Wege zu gehen und uns zu erreichen. Und ihm ist nicht zu teuer, wenn er bereit schon sein Leben, macht er schon verrückte Dinge mit. Wir können das aber nicht hier zu einer Lehre. Es steht doch gar nicht da. Da steht ein Punkt. Das mit den Schatten, Punkt. Jetzt geht's nun weiter. Es gab Menschen, die sowas taten, in der Hoffnung. Und ich sehe auch etwas Positives da drin, Geschwister. der Schatten der Jünger fiel auf Menschen in Not. Und Schatten ist immer Geborgenheit für mich. Die hatten diese Haltung, die Jünger. Sie haben andere Geborgenheit gegeben, Geborgenheit gebracht. Sie haben sie mit dem, was sie verkündigten und ihrer Herzenshaltung Schutz gebracht, dass diese Menschen geheilt werden konnten. Aber vom Text her ist es nicht klar. Man könnte ja sagen, okay, beweisbar ist es nicht. Andersrum, darauf kann ich auch keine Theologie aufbauen. Aber andererseits würde ich sagen, gut, man kann es beneinen. Und das hat eigentlich mehr Grundlage, dass man sagt, ja, okay, ne? Sie haben es getan. Aber es steht nicht da, dass tatsächlich über Petrus Schatten Menschen geheilt wurden. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber es kamen noch, und die Wunder passiert, und es kann sein, ich kann genauso gut sein, ja, weil Petrus nach Jakobus 5 mit Öl gesalbt hat, Hände aufgelegt hat, im Namen Jesus gebeten und heilen, und so wurden die gesund, kann ich auch sagen. Genauso gerechtfertigt wie die Theorie hier, ne, die man aufstellen könnte, über Schatten wurden sie heil. Nee, also offensichtlich ist es so, dass es nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt, da in der Sache durch Schattenheilung, keine Shuttle-Heilung. Es erhoben sich aber der Hohenpriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadus. Da gibt es eine Menge von den Indien. Seht ihr von Eifersucht, seht ihr, wie die Minderwertigkeit, das sind arme Menschen. Arme Menschen, sie sind leer, die haben nichts, sie sind unsicher in ihrer Beziehung zu Gott. Sie zweifeln. Das ist eigentlich ein Elend. Und wenn man das so sieht, kann man eher da Mitleid haben. Das ist eine Not, sie sind krank. Es erhoben sich aber der Hohenpriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt. Und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber, und Luther übersetzt, wieder, passt auf, der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn im Alten Testament wird unter, ich kann das jetzt nicht, eine große Auslegung, der Engel des Herrn normalerweise im Alten Testament, in vielen Stellen ist es auch so, dass es Jesus gewesen ist. Und Jesus mitgemeint ist. Hier steht aber nicht der Engel des Herrn, und die beziehen sich auch auf eine Stelle in Kapitel 12 und 7 von Apostel, braucht ihr gar nicht, Apostelgeschichte aufzuschlagen. Es steht nicht. Im Urtext steht ein Engel des Herrn. Und das ist etwas ganz anderes. Aber ein Engel des Herrn tat ihnen der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach. Seht ihr, da gibt es keiner, der sich Gott entwegt. Alle zusammen. Und wenn sie die ganzen römischen Mächtigen dazu holen und die ganze Armee. Und Gott macht das nicht tagsüber. Er ist kein Sensationalist. Er macht das dunkel. Sei ruhig, du bist geheilt. Geh, brauchst nicht groß zu erzählen. Mach keine Show raus. Gott hätte das doch genauso tagsüber machen können, oder? Nee, er macht das in der stillen Ruhe. Gott braucht keine Sensation. Ich meine, ich liebe auch Sensation. Ich bin ein Gefühlsmensch und ich bin begeisterungsfähig und ich habe auch nichts dagegen. Es ist nicht immer ebay. Es ist manchmal okay. Und Gott benutzt auch unsere Gefühle. Aber Gott mahnt uns schon da immer wieder zu Nüchternheit. Denn wir tendieren zu übertreiben. Zumindest für mich kann ich das sagen. Aber der Engel oder ein Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sich heraus und sprach, geht hin und tretet den Tempel auf und redet zum Volk und erzählt über dieses große Wunder, was ich an euch getan habe. Ja? Zum Volk alle Worte des Lebens. Das volle Evangelium. Paulus schreibt, bevor er zum Herrn geht, und sagt, ich have not ceased, ich habe nicht aufgehört, to proclaim the full gospel, all of the word, das ganze immer, ich habe nicht aufgehört, das ganze Evangelium euch zu verkündigen. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, alles, was ich kenne, das habe ich euch mitgeteilt. Und er sagt, ich habe ein klares Gewissen. Das ist nicht wunderbar? Welche Prediger können das heute sagen, oder? Sensation, ja. Aber eine Vollkostnahrung. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Wahnsinn, ne? Sie gehen zurück, um zu lehren. Gleich morgens. Ich schätze, die haben sich dann noch hingelegt, es war noch nachts, ne? Und wir haben gedacht, 3 Stunden können wir noch schlafen, ne? Nach so einem Ereignis, das war für uns, das ist ein Wahnsinn, für sie war es normal. Völlig normal. Legen Sie hin, schlafen noch ein paar Stunden und gehen Sie morgens früh in den Tempel, wie angeordnet vom Engel. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und standen zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Also nicht nur Jesus konnte durch Wände gehen, sondern ein Engel konnte sie durch Wände durchführen, offensichtlich. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden soll. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Also ich will das nicht wiederholen, es steht doch da, das ganze Wort und sie lehren immer wieder. Seht ihr, wo das Geheimnis ist? Des Heils? Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, feige Hunde, dass sie gesteinigt würden. Die Jünger haben es als eine Ehre empfunden. Diese feige Hunde. Und dabei hatten sie die ganze Macht in ihrer Hand. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat und den Hohen Priester. Und der Hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, haben wir bereits schon gelesen, oder in Kapitel 4, in diesem Namen nicht zu lehren? Seht ihr, habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Das ist ein Zeugnis. Ich wünsche, wir könnten das sagen, oder? Als Geschwister, wir haben Hannover erfüllt mit der Lehre. Hannover ist erfüllt mit Lehre. Wir haben eine Aufgabe und ich freue mich auf den Tag, wo es ganz natürlich in unsere Mitte ausbricht. Und ich glaube, dass Gott das tun will, dass wir auf den Straßen, den Hecken, den Zäunen, weil gesunde Schafe, die gesund ernährt worden sind, zeugen. Das ist ganz natürlich. Und es gibt eben eine Zeit zum Säen und es gibt eine Zeit zum Ernten. Und wir warten geduldig. Und seht ihr, habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Die sind ja entweder blöd oder verwirrt. Wisst ihr warum? Sie haben es doch selber gesagt, oder? Matthäus 27, 25. Kann jemand da lesen, was da steht? Matthäus 27, 25. Die wissen gar nicht, was zu sagen. Sie haben sich das doch gewünscht. Hat es jemand gefunden? Ja, bitte.
Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.
Tja, das haben sie sich doch gewünscht. Jetzt beschweren sie sich. Wir wissen gar nicht, was wir sagen, oder? Heftig. Mann, Gott bewahre mich davor, dass ich sowas nie sage. In Enttäuschung, in Zorn, dass ich auch nie denke. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als der Menschen. Und dieser Vers hier wird wieder von den frommen Rebellen oft missbraucht. Ne? Jesus sagt, gib den Kaiser, was des Kaisers ist. Hält die Ordnung diese Welt. Sie sagen aber, wir wollen nicht nach dieser Ordnung leben. Denken wir gar nicht dran. Haben Sie recht? Ja, Sie haben recht. Da, wo Gottes Ordnung die Ordnung der Welt widerspricht, aber nur da. Ich kann nicht sagen, oh, Geschwister, jetzt wo wir auf der Suche sind nach neuen Räumen, wir haben ja ein neues Gemeindekonto, die 500er, der 500er Konto aufgemacht. Und der Herr hat mir gezeigt, ich habe geschlafen gestern Nacht und ich wurde wach und ich sah dieses Licht und da kam mir entgegen dieser Engel. Ich glaube, es war der Herr, es muss Jesus gewesen sein. Und er sagt zu mir, Peter, höre auf, Steuern zu bezahlen und überweis das alles auf diesem Konto. Ja, es klingt bescheuert, aber es gibt Christen, die so eine Scheiße erzählen. Das kann nur der Teufel gewesen sein, denn Gott würde das nie von mir verlangen. Warum? Gott sagt, ne, mit den Jüngern zusammen, ne? Was sollen wir tun? Sollen wir hier? Ne? Das waren doch fromme Spinner, waren das. Sie haben eigentlich die Ordnung Gottes dazu missbrauchen wollen, um ihre Sucht zu befriedigen. Wenn aber die Ordnung dieser Welt die Ordnung Gottes widersprechen, ja, da müssen wir knallhart sein. Aber da haben wir Probleme, oder? Oft. Wenn es zu den ganzen Gesetzesgebungen. Als evangelikale Welt haben wir Muffe, Stellung zu sehen, zu Gesetzen, die gemacht worden sind in den letzten Wochen und Monaten in unseren europäischen Ländern, die Ordnung Gottes widersprechen. Da sagen wir, nee. Da müssen wir vorsichtig sein. Wir wollen ja keine verletzen. Ne? Lass uns doch freundlich sein. Diese Dinge tolerieren dann. Wir wollen dadurch Menschen gewinnen. Für mich. Ich will nichts damit zu tun. Jeder muss sich entscheiden. Ich bin radikaler. Nicht extrem. Niemals, aber radikal. Tief gewurzelt im Wort Gottes. Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat. Das ist aber jetzt ein Klatsch ins Gesicht, oder? Den Gott gegeben hat, die ihm gehorchen. Willst du den Heiligen Geist? Füg dich seiner Ordnung. Gott kann, der Geist ist ja ein Geist der Kraft, Menschen nicht stärken, die wider Gott wirken und seine Ordnung missbrauchen, oder? Und ich habe das öfters gesagt, ich merke es bei mir. Ne? Wenn ich gesegnet weggehe hier, setze ich mich ins Auto, ne? Da kommt irgendein Heini mit seiner S-Klasse, schneidet mir den Weg und bei Bier gibt es nur Runterschalten und Gas. Das ist Mist. Aber so bin ich. Es ist aber nicht gut. Es ist nicht richtig. Und meine ganze Familie leidet drunter. Sie leben noch, aber. die ihn gehorchen. 50 ist 50. Ne? 70 ist 70. Auch nachts. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Hey, Wahnsinn, ne? Sie sind getroffen, der Heilige Geist wirkt. Guck. Müssen wir uns Sorgen machen um Pharao? Wollte nicht. Nee, das ging ins Herz und sie wollten nicht. Seht ihr, es gibt Menschen, die wollen und es gibt Menschen, die wollen nicht. Damit müssen wir fertig werden. Es kann uns persönlich in der Familie betreffen. Wir haben freien Willen, wir entscheiden das. Er ist für alle gestorben. Er will das alle, aber wir entscheiden es. Hier gibt es Menschen, die das Evangelium tief, die sind, sie werden ihren Mund nicht auftun können da oben, wenn sie vor den Herrn stehen. Wir alle versammelt sind und Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Sie werden ihren Mund nicht auftun können, weil sie getroffen worden sind im Herz. Und sie haben sich dagegen entschieden. Und da müssen wir Gott vertrauen und die Situation akzeptieren. Und nicht anfangen zu schwanken und wanken im Glauben, weil es Menschen gibt, die so drauf sind, die Gott einfach nicht wollen. Ich verstehe es nicht. Sie tun mir leid. Aber maße ich es mir an, barmherziger zu sein als Gott? Wahnsinn. Nee, das nicht. Dann lasse ich stehen. Dann will ich von Paulus lernen und das einfach annehmen, auch wenn ich es nicht verstehe. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu. Vielleicht muss er raus, oder ist er nur? Er ist nur, okay, er ist nur, damit ihr das alle wisst. Er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Hier haben wir jemanden, der mittendrin ist, der irgendwo ein Herz hat, oder? Und über Gamaliel hören wir im Neuen Testament. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Das ist Weisheit, oder? Das ist schon Weisheit Gottes. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tag. Was will er hier sagen? Hey, wenn es tot ist, dann läuft es sowieso tot. Wenn es Leben ist, Wahrheit, wenn es Gott ist, dann können wir es sowieso nicht verhindern, oder? Ich muss doch nicht Gott verteidigen. Ich sage das auch immer in Indien, ne, in aller Respekt und Achtung. Und man kann es auch, ich will jetzt nicht zu klar werden, es gibt aber auch andere Religionen, wo Menschen ihre Götter verteidigen. In Indien bauen sie Zäune drum, um ihre Götter, um die Götter herum, um sie zu verteidigen, zu schützen. Muss ich Gott schützen? Was habe ich denn für einen Gott? Für mich ist jemand, den ich schützen muss, kein Gott. Tut mir leid, vergiss es. Wenn ich Gott mit meiner Gewalt, und das ist ein Irrtum, was das Christentum gemacht hat. Ich muss doch nicht Gott verteidigen, ich muss doch das Christentum doch nicht verteidigen. Die Wahrheit verteidigt sich selber. Armer Mensch, der einen Gott hat, den er verteidigen muss, für den er streiten muss, Gewalt anwenden muss. Das muss ja ein schlapper Gott sein. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Folge. Deswegen können wir so gnädig, barmherzig, geduldig sein. Deswegen können wir uns immer freuen und lachen. Deswegen müssen Christen locker sein. Wer streitet? Der Herr streitet für mich. Ich hab's nötig, doch nicht er. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgen, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben Oder es ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht da selbst als solche, die gegen Gott streiten wollen. Dieser Mann hat einen Stand, eine Chance, Gott zu begegnen oder mit so einer Haltung. Das ist ein aufrichtiger Mensch. Und weil er aufrichtig ist, ist er weise. Da stimmen sie ihm zu, oder stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesus reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von den Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen war, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Seht ihr? Die Pharisäer beschweren sich. Ihr macht uns schuldig, dass wir Jesus umgebracht haben. Sollen wir deswegen leiden? Ihr stimmt das ganze Volk gegen uns. Ne? Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel. Seht ihr, hier ist Paulus schon, oder? Dieser selbe Geist, der in Paulus war. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern. Ist es nicht deine größte Freude, oder Jesus? Irgendwie, ich überlege auch, wie bringe ich das den Detlef bei? Herr, schenk mir doch heute eine offene Tür. Ich habe ihn so lieb, der Detlef Meyer und seine Frau. Und die sind so feine Leute. Und Herr, mach doch eine Tür auf. Ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich möchte sie so begegnen, dass sie sich öffnen und ihr Leben in Frage stellen. Dass sie die Tür aufmachen und das Licht hineinlassen. So möchte ich da anklopfen. Ich möchte nicht abstoßend sein. Ich möchte nicht provozieren. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in der Häuser zu lehren und zu predigen das Evangelium. Dadurch bekehren sich Leute. Manchmal denken, ja, um Menschen zu reichen, muss es Johannes 13 sein und es muss Evangelium. Nee, Verkündigung des Wortes. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die sich bekehrt haben über Gebetsversammlung morgens um 6 im Winter. Sie hörten nicht auf, das Evangelium von Gott zu predigen. Von Jesus. Wir sind Jesus-Freaks. Meine Frau war da am Sonntagabend bei den Jesus Freaks. Ist eine Erfahrung wert. Jesus, wir danken dir dafür, dass du mächtiger bist. Vater, du sagst in dem Psalm, du sitzt und lachst über deine Feinde. Herr, bewahre uns davor, dass wir wie die Pharisäer heucheln und deinen Heiligen Geist betrüben, wie Ananias und Sapphira. Schenk uns doch diesen Mut, aufrichtig zu wandeln vor dir, denn das du liebst du ein aufrichtigen Herz. Warum soll ich frommer sein wollen als das, was du mir machst? Und das dauert lange, das weiß ich. Aber du hast es angefangen, du wirst es vollenden und ich darf mich freuen, Herr. Wir bitten dich, Jesus, dass du schenkst, dass wir, während wir über die Urchristengemeinde nachdenken und lernen, dass wir zur Urchristengemeinde werden, Herr. Wir möchten da zurück hingehen, wo die Wurzeln sind. Zurück zu dir, zurück zu dem, was du gelehrt hast, zurück zu deinem Heiligen Geist, zu dieser Fülle, dieser Ausgistung, dieser Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, Herr. Wir sehnen uns nach dir. Wozu brauchen wir sonst neue Räume? Wir sitzen dann sowieso alleine, wenn du dein Werk nicht tust, Herr. Wir bitten dich um Gnade und um deinen Segen, nicht nur für uns hier, sondern alle unsere Geschwister, gerade diejenigen, die alleine sind, enttäuscht, die Blödsinn gebaut haben und dabei sind aufzugeben. Geist Gottes, tröste du sie, ermutige du sie und lass dein Angesicht leuchten über sie auf besondere Weise, Herr. Unsere Frauen, die schwer arbeiten, die auch die jungen Frauen mit vielen Kindern, Herr, stärke du sie, richte du sie immer wieder auf. Wir bitten das, Vater, in Jesus' Namen und danken dir für dein Wort. Amen.